und meine Vater immer wollte das Beste für mich.
Wer ist der Vater im Leben eines Kindes?
Man sieht ja, vielen Männern ist eigentlich wichtig, viel Zeit mit ihren Kindern verbringen zu können.
Oder fürs Hirn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wake Up, Futter fürs Hirn. Mein Name ist Jenny.
Und ich bin Perdita. Heute reden wir über etwas, was euch alle betrifft, nämlich wir reden über Väter. Jede von uns hat einen. Und uns geht's darum zu schauen, was hat sich vielleicht verändert von früher zu heute und was bedeutet es, ein Vater zu sein und ja, wo geht die Reise hin? Ich kann von mir persönlich sagen, dass das für mich ein sehr unterschiedliches Thema ist. Also mein eigener Vater war fast nie da. Ich habe den meine ganze Kindheit kaum erlebt. Und gleichzeitig habe ich jetzt einen Partner, der ein sehr, sehr guter Vater ist. Also ich hatte beides sozusagen in meinem Leben. Einen abwesenden Vater für mich selber, aber einen sehr präsenten, sehr engagierten Vater für meine Kinder. Also von daher finde ich das Thema wirklich auch sehr spannend. Wie schaut es denn da bei dir aus, Jenny?
Ja, bei mir ist es, glaube ich, so ähnlich mit der Biografie. Also ich bin mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen und ich hatte nie Kontakt zu meinem Vater. Und ich bin halt auch halt aufgewachsen mit dieser Nichtanwesenheit eines Vaters und auch einer Vaterfigur. Und gleichzeitig jetzt, ich lebe zusammen in einer WG auch mit einem Vater, dessen Sohn uns auch sehr häufig besucht und habe auch im Freundeskreis jetzt einen frisch gebackenen Vater und sehe auch, ne, wie es anders sein kann. Ich habe auch Freundinnen, wo ich sehe, die wieder das zeigen, wie es bei mir lief, also wo das so erneut hochkommt. Aber deshalb finde ich das eher auch ein spannendes Thema, wo ich auch merke, da habe ich auch so eigene Emotionen, die damit involviert sind und freue mich, dass wir mal diese Seite beleuchten heute.
Ja, ja. Ich glaube auch so ein bisschen aus der Perspektive von Töchtern. Also, ne? Oder jetzt in meinem Fall sogar von Müttern. Ja, also wenn man sich anschaut, wie hat sich dann so dieses Verständnis, was macht einen guten Vater aus oder welche Rolle hat ein Vater in dem Leben seiner Kinder? Ist ja einiges passiert. Also so im 18. Jahrhundert noch so dieses klassische Bild des Familienpatriarchen, der über allem thront, über alle bestimmt, aber natürlich auch für alle verantwortlich ist und alles für alle regelt. Das änderte sich dann natürlich in Zeiten der Industrialisierung, wo einfach viele Väter einfach den ganzen Tag in Fabriken verbrachten, wo vielleicht auch dann die Frauen auch mitarbeiten mussten und nebenbei die ganze Familie wuppen musste. Und ja, dass diese Präsenz des Vaters oft auch nicht da war und dann das natürlich einherging auch mit einer sinkenden Autorität, weil einfach andere dann über dein Leben entscheiden. Dann in der Nachkriegszeit war das ganz klar so der Alleinernährer, also auch wieder dieses, ne, also dass es ein Mann geschafft hatte, wenn er seine Familie ernähren kann und sich um sie sorgt und einfach für alles verantwortlich ist. Ich kann mich daran erinnern, einer unserer älteren Sprachpaten, der ganz stolz darauf berichtet hat, dass er es sein ganzes Leben lang geschafft hat, dass seine Frau nicht arbeiten musste und er die Familie ernähren konnte. Also dass das ganz, ganz stark war. Ja, und dann erinnere ich mich so in den 80er Jahren, wo das einfach zunahm, dass einfach wirklich auch Frauen, wo die Ehe nicht funktioniert hat, dass einfach auch mehr Scheidungen stattfanden und man nicht sozusagen in dieser Konstellation bleibt, sondern also dass einfach Ehen auseinandergegangen sind und dann auch die Frage, wer passt auf die Kinder auf und klassischerweise blieben die dann bei der Mutter und dann entstand auch so eine Väterbewegung, gerade von Scheidungsvätern, die einfach sagten, ja, aber wir wollen trotzdem eine Rolle in dem Leben unserer Kinder spielen und die auch drum gekämpft haben, ja, dass sie auch noch ihre Kinder sehen konnten oder vielleicht sogar Sorgerecht bekamen. Ja, und jetzt aktuell sozusagen so ein Verständnis von so einem partnerschaftlich denkenden neuen Vater. Also das heißt, da ändert sich was. Und ich glaube, was sich ganz krass geändert hat, ist auch das Alter, ab wann man Vater wird. Also zum Beispiel, mein Vater hat mich bekommen, als er 21 war und meine Mutter 20. Und jetzt ist so das durchschnittliche Alter, wann Eltern das erste Kind bekommen, liegt so bei 34 Jahre. Also das heißt, man bekommt seine Kinder in einer ganz anderen Lebensphase, nämlich wo man beruflich vielleicht schon auch etabliert ist, finanziell schon ein bisschen vorgebaut hat, während früher sozusagen die Kinder kamen, als man so im Einstieg des Berufslebens war. Und ich denke mir, das macht schon auch was aus und dass jetzt auch ein Generationenwechsel stattgefunden hat und viele einfach nicht so sein wollen wie ihr Vater. Und was sie damit verbinden, ist ein Vater, der nicht anwesend ist, weil er die ganze Zeit beschäftigt ist zu arbeiten, ne? Und deswegen auch klar die Rolle des Ernährers hat und für die finanzielle Sicherheit der Familie zuständig ist. Und heute sagen zum Beispiel es gab ein Forschungsprojekt, wo sie 2000 Männer befragt haben und von denen haben nur 1,4 dann geantwortet, dass die finanzielle Sicherheit ihnen das Wichtigste sei. Also ein verschwindend geringer Teil fand eigentlich meine Rolle als Vater ist das der finanziellen Sicherheit, sondern die Mehrheit hat gesagt, sie wollen sich eigentlich aktiv einbringen, ne, und nicht so abwesend sein wie die Väter. Aber überraschenderweise sind ja 84,3% der Väter wöchentlich 40 Stunden und mehr am Arbeiten. Also das heißt, früher war halt so der Familie die finanzielle Sicherheit geben, so das Wichtigste, was es bedeutet hat, ein Vater zu sein, während heute ja auch sowas wie sich aktiv in die Erziehung und einbringen und mit den Kindern eine Beziehung aufbauen schon wichtig ist. Es hat sich natürlich was verändert, dadurch, dass jetzt Eltern viel älter geworden sind. Ja, und wie schaut es denn jetzt aus bei den aktuellen Vätern? Also was für Rollen sehen die da für sich?
Ja, da haben wir etwas rausgesucht. Und zwar gibt es aktuell diese 5 Vätertypen. Und die häufigste, so aber auch nur knapp ein Drittel, sind die überzeugten Rollenbewahrer. Also Vater arbeitet, bringt das Geld, Mutter zu Hause, versorgt die Kinder. Dann haben wir die etablierten Konventionellen, das sind so 19%, sind nicht mehr ganz so traditionell eingestellt, aber tun auch trotzdem diese Rollen reproduzieren, aber ein höheres Einkommen. Und dann haben wir die pragmatisch engagierten Väter, das sind dann 20%. Die positionieren sich zwar nicht so sehr auffällig zu den Fragen der Gleichstellung, aber verhalten sich trotzdem mehr so und wollen auch mehr Vereinbarkeit für Familie und Beruf. Das merkt man dann auch in deren Berufswahlen. Dann haben wir die urbanen Mitgestalter, das sind 11%. Die sind ähnlich eingestellt, befinden sich aber in so einer früheren Familienphase, meistens in Städten. Und dann haben wir die überzeugten Engagierten, das sind 21%, die eben dieses Ideal teilen einer partnerschaftlichen Aufgabenverteilung. Also, dass möglichst beide als Partner gleich beteiligt sind in der Erziehung.
Also, das heißt, Rollen wandeln sich und Väter wollen auch was anderes aktuell, also sie wollen sich mehr einbringen, wollen nicht so sein wie ihr eigener abwesender Vater, der nur in der Arbeit war, ja, und wollen sich emotional mehr einbringen und so. Gleichzeitig arbeitet aber fast 85% immer noch 40 Stunden und mehr. Also da ist der Wunsch nicht immer mit der Realität deckungsgleich. Also woran liegt es?
Ja, genau. Also die Gleichung geht nicht ganz auf. 50% der Väter wünschen sich gleichberechtigte Aufteilung der Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung und Care-Arbeit. Und gleichzeitig scheitern sie oft daran. Und im Endeffekt sind es auch nur 10% der Männer, die längere Elternzeit als die Mütter nehmen. Und da haben wir halt verschiedene Hürden, die da involviert sind. Natürlich eben trotzdem noch oft das Verfangensein in den traditionellen Rollenmustern, aber auch finanzielle Zwänge. Auch starre Arbeitszeitmodelle, also es ist ja trotzdem für Männer immer noch eher ungewöhnlich, dass sie in die Elternzeit gehen, also das dann auch mit dem Arbeitgeber zu verhandeln, aber auch eben die fehlende externe Kinderbetreuung, also überhaupt einen Betreuungsplatz dann auch zu finden fürs Kind und auch, ja, wie auch sich Männer vielleicht die Rolle des Vaters vorstellen, also dass dann trotzdem diese Erziehungsmaßnahmen dann eher von den Müttern übernommen wird und die Väter dann lieber das Spielen übernehmen und das Rumtollen und das Lernen. Ja, und das eben ein Selbstbild ist, was dann auch im Kontrast ist zu dem, wie es dann tatsächlich ist, die Realität, ein Kind zu haben. Also es ist dann auch mit zugehört, ne, du musst dir morgens die Socken anziehen, sonst können wir nicht los. Solche Geschichten, die ich halt auch jetzt von meinen Freunden mit Kindern mitbekomme.
Ja, ja, also dieses Bild vom guten Kumpel der Kinder funktioniert ja dann doch nicht, ne? Weil man ist ja in Zwängen drinne und Kinder müssen ja auch Regeln und Grenzen lernen. Und ja, das sind dann so unangenehme Aufgaben, die dann auch gerne delegiert werden. Und ich meine, wir haben ja auch eine Folge zur Care-Arbeit gehabt und da kommt ja raus, dass die Frauen immer noch einen Großteil der Hausarbeit übernehmen und einen Großteil der Kinderbetreuung. Also das, ne, also ich denke mir, dass das Wollen schon da ist, das mich aber immer wieder überrascht, wie starr dann einfach auch so traditionelle Rollen sind. Also ich gehe jetzt mal von meinem eigenen Erfahrungshorizont aus, wie viele von meinen Freunden, die mit mir studiert haben. Also beim ersten Kind hat die Frau dann noch reduziert und trotzdem gearbeitet und der Mann hat es noch versucht, aber spätestens nach dem zweiten Kind war es denn doch, dass der Vater dann wieder Vollzeit arbeitet und die Frau zu Hause, weil das irgendwie auch nicht anders organisiert haben. Und dann schleichen sich natürlich so traditionelle Rollen wieder ein. Und ich muss sagen, also das war ja, glaube ich, 2008, als Frau von der Leyen als Familienministerin die Elternzeit eingeführt hat. Und zwar die fand ich einen ganz smarten Move gemacht und gegen sehr viel Widerstände, muss man sagen, gegen diese traditionellen Rollenbilder, dass sie gesagt hat, okay, die Elternzeit wird erhöht, wenn die Männer mindestens 2 Monate Elternzeit nehmen. Und das war sehr überraschend, dass das viel besser geklappt hat, als jeder vermutet hat. Ich fand auch sehr interessantes Detail am Rande. Es waren vor allem auch Väter in Bayern, die das gemacht haben. 2008 hat das nur bei jedem 5. Kind gemacht. Aber mittlerweile, also 2020, waren das schon 44%, die diese Elternzeit genommen haben. Na, also die Männer und Frauen müssen sich die Elternzeit ja teilen, aber bei denen, die das machen, sind es nur 10% der Männer, die mehr Elternzeit nehmen als die Frauen. Also das heißt, auch da ist es wieder so, dass Frauen eine viel längere Elternzeit haben als die Väter. Aber man muss auch sagen, in den Unternehmen kommt es auch so langsam an, dass jetzt auch das Risiko besteht, dass Väter Elternzeit nehmen können. Da hat sich der Anteil seit 2015 auf heute um 34% verdoppelt. Das heißt, Unternehmen müssen sich auch mit dem Thema beschäftigen. Hey, Väter wollen Zeit mit ihren Kindern verbringen. Wobei, ich habe mal eine bundesweite Initiative zum Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf für Väter gemacht. Und was da rauskam, hat mich auch erschrocken. Also für Väter ist es ein sehr viel größeres Risiko, für die Karriere Elternzeit zu nehmen als für Frauen. Also wenn ein Mann sich Elternzeit genommen hat, war das oft eine direkte Verbindung, dass das so eine Art Karriere aus war. Also dass die dann gar nicht mehr für größere Führungsrollen oder sowas vorgesehen haben, weil sie Elternzeit genommen haben. Also das ist, glaube ich, so dieses Dilemma, in dem die auch stecken, dass halt auch wie Arbeitswelt strukturiert ist und so, dass das doch noch auf sehr klassischen Rollenmodellen basiert und dass es für junge Väter da auch manchmal gar nicht so leicht ist, da wirklich so auch ihren eigenen Weg zu gehen.
Ja, das ist auch gut so in Kontrast zu einer unserer vorherigen Folgen mit Frauen in Führungspositionen, finde ich, wo wir auch über die Hürden gesprochen haben, dass eben auch viele Frauen das eben merken, boah, ja, sowieso werde ich nicht so schnell so eine Führungsposition bekommen, weil eben mit im Hintergrund steht, ja, vielleicht werde ich ja irgendwann mal schwanger und möchte in die Elternzeit gehen. Das ist das für einen selber auch, aber auch für den Arbeitgeber, der in eine Führungsposition vielleicht vermittelt oder man selber dann zur Herausforderung wird und gleichzeitig aber auch das Wissen, ja, ich weiß gar nicht, ob auch das dann für meinen Partner gut möglich wäre, tatsächlich dann die Elternzeit zu gehen. Also ich finde, das ist auch ja wichtig, dass wir das auf dem Schirm haben.
Und ich glaube, was natürlich auch sehr, sehr stark das beeinflusst hat, dass Frauen jetzt seit 70er, 80er Jahren sich auch dann eher scheiden lassen als früher, ne? Weil es jetzt einfach auch finanziell vielleicht eher möglich ist als früher, wo du halt total abhängig auch von der Finanzierung deines Ehemanns warst. Und ja, vielleicht sollten wir mal auch auf das Thema Alleinerziehend und Scheidung eingehen, weil ich glaube, dass das auch ganz stark beeinflusst, wie Männer als Väter sein können.
Ja, absolut. Ich finde ja persönlich das super schön, das so zu beobachten, schade, dass erst so spät passiert ist, dass Frauen eben auch selber eine Scheidung einlegen dürfen, ne, und sich aus unglücklichen Beziehungen oder auch wirklich schlimmen Beziehungen ja befreien dürfen, auch rechtlich. Und ja, gleichzeitig ist natürlich dann, wenn man gemeinsame Kinder hat, auch ja viele Probleme, die da auf einen zukommen. Wenn wir jetzt mal aktuell schauen, haben wir rund 1,6 Millionen Familien in Deutschland, die zu den Alleinerziehenden gehören, also wo die Familie nur aus einem Elternteil und Kind oder Kindern besteht. Und wenn man mal rumfragt, 14,26% der jetzt 16- bis 25-Jährigen geben an, in den ersten 15 Lebensjahren, also bis sie 15 waren, zumindest zeitweise oder ausschließlich bei der Mutter oder beim Vater gelebt zu haben. Aber wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, in deutlich weniger Fällen ist es dann bei den Vätern, sondern häufiger sind es die Mütter, die das Sorgerecht zugesprochen bekommen, aber auch häufiger die Kinder, die dann vielleicht auch zu den Müttern wollen. Es gibt ja viele Gründe, warum das passiert, aber so oder so häufiger leben dann die Kinder bei den Müttern. Aber der Anteil der Väter der in den Alleinerziehenden steigt auch. Also zwischen 2010 bis 2022 ist er von 10% auf 15% angestiegen. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, 2022 gab es 239.000 alleinerziehende Väter und über 1,3 Millionen alleinerziehende Mütter in Deutschland. Natürlich heißt es ja nicht, dass wenn das Kind im Haushalt von der Mutter lebt, dass der Vater dann gleich von der Bühne verschwindet. Also im Bestfall hat man ja noch dann Kontakt zum Vater. Und da haben wir nachgeschaut, nur eine sehr kleine Minderheit, also nur 4% der Väter geben an, nie Kontakt zu ihren Kindern zu haben. Und 62% haben angegeben, mehrmals die Woche oder sogar täglich Kontakt zu ihren Kindern zu haben.
Ja, also ihr seht, da tut sich was, aber es ist immer noch so, ja, die Zahl der Kinder, die bei Alleinerziehenden groß werden, wächst. Ne? Und ich glaube, dass das auch noch weiter wachsen wird. Ne? Und ja, aber auch das Thema, also ich finde das schon sehr beeindruckend, wenn man sieht, dass es auch fast 240.000 alleinerziehende Väter gibt. Also muss man auch sagen, die dann auch die Verantwortung für ihre Kinder übernehmen. Aber ich glaube, dass sich ja insgesamt das, wie wir Familienleben so verändert hat. Ne? Also dass es halt einfach viele ja Regenbogenfamilien gibt, also auch wo gleichgeschlechtliche Beziehungen da sind, dass man halt mit Partnern zusammenkommt, die Kinder aus ihrer Partnerschaft wieder mitbringen und man in neuen Konstellationen dann zusammen sind. Also, na, also da passiert halt einfach viel. Und die Modelle, was macht Familie und wie lebt man Familie, werden halt vielfältiger. Und das bringt natürlich auch rechtliche Probleme mit sich rum. Also du hast ja die Frage sozusagen, wer ist der Vater im Leben eines Kindes? Ja, und wenn jetzt Eltern kriegen ein Kind, sie heiraten oder bleiben zusammen, dann ist es einfach, dann ist der leibliche Vater der Vater. Aber was passiert, wenn sich jetzt, ne, man wird schwanger, will aber nicht zusammen sein, man trennt sich, ja, Frau findet einen neuen Partner und heiraten vielleicht sogar und das Kind kommt und ja, dann übernimmt oft jetzt der Partner der Frau auch die Rolle des Vaters, teilweise auch rechtlich, ne? Also dass er auch rechtlich als Vater anerkannt wird. Und das kann natürlich zu Problemen führen, ne? Also dass der leibliche Vater dann gar nicht ja Rechte hat, auch sein Kind zu sehen oder zu entscheiden und ähnliches. Jenny, du kennst da ja auch selber Fälle, ne?
Ja, ich habe da gerade einen Fall von einem frisch gebackenen Vater in meiner Umgebung. Ein Freund von mir, der eben mit seiner Partnerin, langjährige Partnerin, die aus Amerika kommt, genau Eltern geworden sind. Und die ist aber noch verheiratet in den USA. Und es hat immer nicht geklappt mit ihrem Partner. Diese Papiere, auch jetzt, wo sie hier lebt, und da waren viele Hürden. Und der weiß davon, ihr ehemaliger Partner, mit dem sie halt offiziell noch verheiratet ist, aber nicht mehr zusammenlebt, dass sie Mutter geworden ist. Und der sieht auch, ne, das ist der leibliche Vater und der soll bitte die Rolle übernehmen. Trotzdem, da er ihr Ehepartner ist, steht er jetzt hier in der Geburtsurkunde als Vater drinne. Das heißt, das ist ihr ehemaliger Partner, mit dem sie noch verheiratet ist, auf der Urkunde der Vater von dem Kind, aber der leibliche Vater, mit dem sie hier lebt in Deutschland, der steht da gar nicht drin. Und das ist natürlich ein bisschen verwirrend. Und was auch blöd ist für ihn, weil er ist einer der Väter, die Elternzeit machen wollen, auch die volle Elternzeit. Und jetzt ist das Problem, wie kriegt er das anerkannt, weil in der Geburtsurkunde steht er ja gar nicht drin. Das ist dann halt echt blöd. Und jetzt ist er dankbar, dass er eben zumindest von dem Ehepartner dann dieses Bescheid hat, ne? Nein, ich lehne die Vaterschaft ab, du bist der Vater. Aber das sind eben dann so Folgen, die da passieren können, was halt dann total, ja, echt blöd ist, muss man wirklich sagen, für den leiblichen Vater, der auch Vater dann in dem Fall sein möchte, Vaterrolle übernehmen möchte, dass bloß wegen dieser rechtlichen Klausel mit der Ehe er dann nirgends erwähnt wird und dann auch, ne, im schlimmsten Fall auch keine Elternzeit begehen würde.
Genau, und dann gibt es ja die Möglichkeit der Vaterschaftsanfechtung, heißt das juristisch. Also, dass du anerkennen willst, wer ist jetzt auch der rechtliche Vater. Und da hat das Bundesverfassungsgericht letztes Jahr gesagt, ja, also so wie das Gesetz jetzt ist, haben ja die leiblichen Väter dann weniger Möglichkeiten, auch ihre Rechte einzufordern. Als biologischer Vater auch eine rechtliche Vaterrolle zu übernehmen. Also das heißt, dass die, sag ich mal, vor allem im Konfliktfall auch entsprechend auch mehr Rechte haben müssen, auch als rechtlicher Vater anerkannt zu werden. Und deswegen wurde jetzt im Oktober auch eine Gesetzesänderung diesbezüglich gemacht, dass also auch der leibliche Vater die Chance hat, diese rechtliche Vaterrolle zu bekommen, auch wenn die Frau mit einem anderen Mann zusammenlebt. Also ich will da gar nicht im Detail drauf eingehen, sonst wird es wirklich sehr juristisch und sehr kompliziert. Aber das zeigt einfach auch, was macht dann Vaterschaft aus? Es kann ja nicht nur das Biologische sein, sondern das ist auch einfach als Vater im Leben eines Kindes da zu sein. Also ich kenne das auch, ich habe einen Kumpel, der mit einer Frau zusammengekommen ist, die kleine Kinder hatte. Und sie waren sehr viele Jahre zusammen und ja, er war für die Kinder ein Vater. Und dann hat die Frau sich getrennt und die Trennung ist nicht gut ausgegangen. Und ja, und sie ist mit den Kindern weggezogen. Und er hatte überhaupt keine Handhabe, irgendwie Kontakt zu den Kindern zu haben. Und für ihn war das wirklich Horror, weil er hat die Kinder geliebt wie seine eigenen, hatte aber überhaupt keine rechtliche Handhabe. Und das sind dann auch Schicksale, die da sind, ne? Und gleichzeitig gibt es natürlich einfach, wie es uns beiden gegangen ist, natürlich auch ja Väter, die ihre Väterrolle nicht einnehmen und einfach nicht da sind und verschwunden sind. Und deswegen ist auch ein, ne, auch ein gesellschaftliches oder auch ein juristisches Problem manchmal mit der Vaterschaft.
Ja, und dann nochmal so zu den Trennungen, weil wir jetzt gerade beim Rechtlichen waren. Also bei Trennungen, wenn die Kinder dann bei den Müttern leben, müssen sich die Väter am Unterhalt beteiligen, also Geld leisten an die Mütter. Das ist eine Pflicht. Kommen sie aber dieser Unterhaltspflicht nicht nach, also zahlen das Geld nicht, aus welchen Gründen auch immer, dann können die Frauen einen Unterhaltsvorschuss beantragen. Das war zum Beispiel bei uns auch der Fall, dass meine Mutter dann Geld vom Staat bekommen hat, um eben das auszugleichen, was mein Vater mir nicht leisten konnte, weil natürlich als alleinerziehende Mutter dann trotzdem weniger Geld da ist, wenn man zwei Partner hat, die Geld mit einbringen können in eine Familie. Und ja, wenn man mal guckt, wie es insgesamt ist, 2024 haben Bund und Länder 3,2 Milliarden Euro an Alleinerziehende gezahlt, an Unterhaltsvorschuss. Also ja, und bekommt es in den meisten Fällen nicht zurück. Es nennt sich Vorschuss, also es wird vorgeschoben in der Hoffnung, dass man es später einholen kann, wenn denn der Vater doch noch zahlungsfähig ist oder willig. Aber das passiert halt meistens nicht. Nur 17% haben dann eine Rückgriffquote. Also das ist auch nochmal so eine Seite, die da wichtig ist zu beleuchten, finde ich.
Ja, das eine sind so die finanziellen Themen und dieses Versorgung. Da merkt man ja wieder, ey, wenn es um Thema Vater geht, dann ist wirklich immer so dieses Thema Versorgung, ne? Und der ist verantwortlich, dass die Kinder und die Mütter versorgt sind. Also ja, und ich glaube, was Väter heutzutage einfach auch noch ein bisschen auf die Füße fällt, ist, ja, das Image, was jetzt auch so der neue Vater alles machen soll. Also wenn du dir anschaust, Werbung oder Social Media, TikTok, ja, dass da auch immer mehr Druck aufgebaut wird, dass du halt der obersuper coole Vater bist, ne? Klar, das mit dem Geld, das machst du locker nebenbei, aber gleichzeitig, ja, sollst du ganz toll auf deine Kinder eingehen, sollst sie unterstützen, dass die gut in der Schule sind, dass sie einen super Job haben, dass es denen emotional gut geht. Und gleichzeitig musst du halt der coole, super Kumpel sein. Also ich glaube, dass da auch schon sehr viel Stress aufgebaut wird, wie Väter zu sein haben. Und dann fallen aber Paare, glaube ich, oft wieder in so traditionelle Muster zurück. Also dass dann die Frau dann doch für die Erziehung zuständig ist. Also das hatten wir ja vorher schon gehört, ne? Ja, dass die Väter eher, ne, so spielen, dass das Kind was lernt und so dafür zuständig ist. Und aber dass Regeln eingehalten werden, ne, also wie du gesagt hast, Socken anziehen, rechtzeitig in die Schule kommen, dass das dann die Aufgaben sind, die dann oft die Mütter übernehmen. Ja, und dass es doch noch häufig auch so ist, ja, dass der Vater, sag ich mal, alles, was draußen in der Welt so geregelt werden muss, irgendwas zu bezahlen, irgendwo Anmeldungen zu machen und sowas, ne? Ja, dass sie dann doch dafür auch zuständig sein sollen. Also ich glaube, dass das manchmal, glaube ich, vor allem jetzt auch junge Väter, dass es auch nicht so leicht ist, so seine Rolle zu finden. Also ich glaube, früher war es halt so klassisch, du hast so zu sein, so muss ein Vater sein, so machen das alle und so machst du das auch. Und jetzt wird es halt vielfältiger. Und die Erwartungshaltung an dich selber, aber auch die Gesellschaft an dich hat und die auch die Frauen an dich haben, werden vielfältiger. Und da seinen Weg zu finden, ist, glaube ich, auch nicht immer so leicht.
Ja, also es ist gar nicht immer so einfach, wie man glaubt mit diesen Rollenbildern von Mutter, Vater oder auch, ne, wie man sich das aufteilt in der Familie. Und auch wenn man schaut, wie es dann den Kindern geht im Blick auf die Rollen der Eltern. Wir haben uns mal ein bisschen umgeschaut und einen Bericht von einem Institut für Familienstudien gefunden, wo es eben darum geht, wie eben auch die Abwesenheit eines Vaters einen Einfluss hat auf Kinder und in dem Fall vor allem auf Töchter. Also wie auch inwiefern auch diese Position des Vaters, jetzt egal welche Rolle, aber dieses, ne, man hat eine Vaterfigur, wie das ist, wenn der nicht anwesend ist. Und da bin ich am Anfang so ein bisschen drüber gestolpert, als ich das gelesen habe, dachte mir, oh ja, das klingt aber ja ganz schön plakativ. Und na, das ist aber jetzt, weiß ich ja nicht, ob ich da so mitgehen möchte. Und ich kann es im Groben schon verstehen, aber ich glaube, ich bleib da ein bisschen bei meiner Meinung. Aber vielleicht können wir da ein bisschen genauer reinschauen.
Ja, was sagen denn die Studien, was dich so, womit du nicht so ganz einverstanden bist?
Ja, hier war so ein Satz, wo es darum geht, die Abwesenheit des Vaters führe dann eben auch zu mehr Unsicherheit später in den romantischen Beziehungen. Es war für mich sehr binär. Es ging halt auch davon aus, finde ich, dass halt Frauen immer nur mit Männern zusammen sind und dass Frauen dann immer nur nach ihrem Vaterbild in ihrem zukünftigen Partner suchen oder sich davon heilen wollen, was ja gar nicht so sein muss. Ich glaube, du kannst auch später so eine gesunde Partnerwahl treffen, auch ohne eine Vaterfigur zu haben, was nicht heißt, dass es nicht einfacher wäre.
Oh, jetzt wird es aber, ja, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, ne? Mhm. Also ich glaube, was schon wichtig ist, ist, glaube ich, wenn ein Vater da ist und nicht gleich aus deinem Leben verschwindet, glaube ich, dass es schon die erste wichtige männliche Bezugsperson in deinem Leben wird. Und es ist auch nachgewiesen, wenn Kinder einen engagierten Vater haben, dann sind sie emotional stabiler und zeigen weniger Verhaltensauffälligkeiten. Also ich glaube, dass es schon wichtig ist, wenn du so einen engagierten Vater hast, der für dich da ist und für dich sorgt, mit dir Dinge macht und bei deinem Erleben da ist, dass das sowohl für Jungs als auch Mädchen oder, ne, wenn du irgendwo dazwischen bist, wichtig ist. Und ich glaube schon, dass das uns prägt, wie unsere Eltern sind und was die uns vorleben. Also wie geht mein Vater mit mir um? Stärkt er mich? Glaubt er an mich? Unterstützt er mich? Ja, und dass du vielleicht dann auch wirklich mit mehr Selbstbewusstsein in Beziehungen gehst oder vielleicht sozusagen mit einem positiveren Vorzeichen, weil du das schon mal erlebt hast. Also auch wenn die Beziehung deiner Eltern richtig gut funktioniert, auch die romantische Liebe zwischen denen, dann hast du ein gutes Rollenvorbild und ich kann mir schon vorstellen, wenn das sehr positiv war, dass du in deinem Leben auch so etwas möchtest. Und wenn du aber deinen Vater sehr negativ erlebt hast, der dich runtergemacht hat und dich nicht unterstützt hat, oder vielleicht es auch eine ziemlich miese Beziehung zu deiner Mutter war, dann glaube ich, prägt dich das genauso. Also ich glaube, dass sich das misstrauischer macht und dass du da nicht so ein Urvertrauen hast, dass Dinge gut funktionieren können, glaube ich schon. Und wir werden schon auch sehr geprägt von unseren Mustern, die wir vorgelebt bekommen haben. Also von daher, im Gegensatz zu dir, glaube ich schon, dass es einen starken Einfluss hast. Ja. Wie ist der Vater?
Ich habe auch nie gesagt, dass ich nicht daran glaube. Ich fand bloß die Aussage ganz schön, ja, natürlich sind wir total dem Einfluss unserer ersten Beziehungsimpulse auch ausgeliefert. Also das ist ja, wie wir lernen, die Welt zu verstehen. Ja, und ich glaube, das hat halt eben auch viele andere, dass ja eben nicht nur, was ich schön finde, nochmal zurückzukommen auf diverse Familienstrukturen, weil es ja auch andere Bezugspersonen als Väter gibt. Ne? Für mich war es mein Großvater auch eher, der viel Raum eingenommen hat in meinem Leben als männliche Bezugsperson. Da finde ich, ist es wichtig, das auch so mit ein bisschen forschend im Auge zu beobachten. Aber absolut, klar, hat das einen großen Einfluss. Bin ich mir sehr sicher, dass natürlich mit einer schönen, sicheren Bindung zu beiden Elternteilen und auch mit dem Sehen von, oh, beide meine Elternteile sind auch untereinander, ne, wie die sich austauschen, wie die sind miteinander und was ihnen wichtig ist, da auch ähnliche Aufgaben zu übernehmen. Natürlich bin ich mir sicher, das macht ganz viel aus, wie man die Welt sieht und wie man sich auch so getragen und gestärkt fühlt.
Ja, also ich glaube schon, wenn du einen Vater hattest, der dich sehr bestärkt in dem, was du machst und wie du bist, dass du da mit einem gesunderen Selbstbewusstsein, vor allem auch als Frau, durch die Welt gehst, ne? Und dann vielleicht weniger von so üblichen Anfeindungen und dummen Sprüchen oder sowas, ne, aus der Bahn geworfen wirst, weil sozusagen in der Zeit, wo du maßgeblich geprägt worden bist, ist da dieses Vertrauen in dir, ist, glaube ich, schon auch wichtig. Ja, und ich glaube, natürlich hängt es auch davon ab, in welchem Land wir groß werden und was ist da das aktuelle Bild, wie ein Vater zu sein hat, wie eine Mutter zu sein hat. Also, dass das natürlich auch sehr stark kulturell geprägt ist. Also ich gebe ja auch so interkulturelle Trainings und dann auch so, wie ist denn so das Familienbild in Kulturen? Und jetzt in Deutschland, wir sind ja eher so eine individualistische Kultur geworden und da geht es ja darum, dass du als Eltern die Aufgabe hast, deine Kinder zu mehr Eigenständigkeit, zu mehr Selbstbewusstsein, dich selber zu finden und deinen eigenen Weg zu gehen, deine eigene Familie zu gründen, dass das eigentlich Aufgabe auch der Eltern und ja, auch der Väter ist, während in anderen Gesellschaften das immer noch sehr klassisch ist, dass der Mann die Verantwortung für seine komplette Familie trägt, dass er bestimmt, wo es für die Familie hingeht, der die auch zu versorgen hat, der dafür sorgen muss, dass alles funktioniert, dass sich das Kind integriert und in das System und ja, und dass du halt auch lebenslang ein Teil dieser sehr engen Familie bist. Also das habe ich mal gemerkt bei einem Workshop, wo ich mit Leuten aus, glaube ich, 7 verschiedenen Ländern da war. Und bei allen war es so, dass du regelmäßig deine Eltern anrufen musst, dass du da zum Essen vorbeikommen musst, dass du wöchentlich mehrmals Kontakt hast und so. Und ja, ich war die Einzige, wo das nicht so war. Na, also da glaube ich, muss man einfach auch schauen, ja, was ist die Gesellschaft, in der ich aufwachse und was für eine Vorstellung von Vätern haben die, welche Rollen Väter haben. Und ich glaube, dass da in vielen Ländern wirklich auch so dieses klassisch, der Mann muss alle versorgen, vorherrscht.
Ja, das ist toll, dass wir dann eben unsere tolle Interviewpartnerin Zainab haben, die uns dann noch ein bisschen mehr drüber erzählen wird.
Ja, es freut mich sehr, dass folgende Gästin zugesagt hat, nämlich Zainab Yousoufi. Ich habe sie eingeladen, weil sie bei uns mal einen Bundesfreiwilligendienst gemacht hat und mir eine wunderbare Geschichte über ihren Vater erzählt hat. Und als wir auf der Suche nach jemand waren, den wir zum Thema Väter interviewen können, ist sie mir eingefallen. Zainab wurde nämlich in Afghanistan geboren. Dort machte sie ihr Abitur und studierte im Anschluss und machte auch ihren Bachelor in Business Administration. Sie nahm nach ihrem Studium an einem Trainingsprogramm von USA teil, nämlich dem Trainingsprogramm Women in Leadership. Sie besuchte ein Forschungstraining des afghanischen Wirtschafts- und Handelsministeriums, wo sie auch ein Praktikum machte. 4,5 Jahre arbeitete sie dann als Assistentin in der Forschung und Mitgliederbetreuung des Afghanistan Women Chamber of Commerce and Industry und später wurde sie auch dort Abteilungsleiterin und organisierte Fortbildungen für Frauen. Dann arbeitete sie knapp ein Jahr für die GIZ als Juna-Beauftragte für Datenmanagement, bevor sie dann nach Deutschland fliehen musste. In Deutschland versuchte sie so schnell wie möglich Deutsch zu lernen, besuchte Deutschkurse und fand uns als Organisation, wo sie dann bei uns im Bundesfreiwilligendienst machte. Zurzeit macht sie eine Ausbildung zur Kauffrau für Digitalisierungsmanagement. Zainab, es freut mich sehr, dass du da bist. Meine erste Frage an dich: Was ist deine schönste Kindheitserinnerung?
Okay, danke. In der ganzen Kindheit war so, dass wenn ich denke über das, war einfach schön so, weil es war so, dass während der Schule, damals war ich in Pakistan. Bis 3. Klasse habe ich in Pakistan in die Schule gegangen und es war so schön, weil mein Vater war immer bei mir dabei. Dort hatte ich keinen Bus, das von Hause bis zur Schule zu gehen. Und dann war ich 5 Jahre alt, dass ich habe meine Schule angefangen. Und dann, ich war so klein, deswegen mein Vater war immer bei mir dabei, das von meiner Hand einfach aufnehmen, bis Schule, zur Schule zu gehen.
Ah, schön.
Ja, und das war so. Und dann am Nacht, weil in Pakistan war so, dass mein Vater war immer zu Hause. Und dann, er hat so viel Zeit für mich. Und dann am Nacht, er fragt mir immer, mein Vater hat bis 7. Klasse in die Schule gegangen. Deswegen, er konnte nur diese Alphabet-Sache und so bei mir zu helfen. Und jede Nacht, mein Vater hat mir geholfen, das mit meinen Hausaufgaben und dann wieder in der Frühmorgen zur Schule gegangen und dann zurück zu Hause zu kommen. Das war einfach eine schöne Zeit.
Ah, schön, wunderbar. Also auch ein schönes Bild, dein Vater mit dir Hand in Hand zur Schule.
Ja.
Ja, das ist ja ein guter Übergang auch für unsere nächste Frage. Und zwar, ja, du kannst uns mal von deinem Vater erzählen und eure Beziehung zueinander. Und wie hat dein Vater dich geprägt?
Okay, es ist so schwierig für mich, das einfach meine Beziehung zu meinem Vater erklären, weil jetzt mein Vater gestorben ist, er ist nicht mehr da. Aber mein Vater war so, ich kann so mit starkem Wort so sagen, dass mein Vater war einfach der Einzige in der ganzen Welt. Ich denke so. Weil in meinem Heimatland, die Gesellschaft sagen immer so schlimme Sachen an, dass wenn jemand den lässt, deinem Tochter zur Schule zu gehen oder ein arbeiten. Besonders mit einer deutschen Firma oder mit einer anderen Firma, das internationale Firma so. Aber mein Vater hat niemals gehört an Gesellschaft Nachrichten zu sagen, dass ja, Gesellschaft sagen so, Leute sprechen über dich so, denn du darfst nicht in die Schule gehen oder in Uni gehen oder zur Arbeit gehen, sondern mein Vater sagen, dass nee, du musst weitermachen und zeigen an Gesellschaft, dass ja, Frauen können auch etwas machen an Gesellschaft. Und mein Vater hat mir immer so gesagt, dass ich weiß, dass du etwas richtig machen. Ich weiß, dass du geh nicht zu negativen Weg oder so, sondern du geh in positiven Weg in Zukunft. Ich würde auf dich stolz sein, dass du bist meine Tochter. Und ich würde zeigen an Gesellschaft, dass, hey Leute, schau mal, sie ist meine Tochter und sie ist die Einzige, dass er sagt mir, dass er lass er gar nicht das in Arbeit zu gehen. Und ich hatte einen Traum, dass ich meinem einigen Restaurant in meinem Heimatland eröffnen. Weil dort niemand hat diesen Vertrauen an Frauen, aber mein Vater hat Vertrauen an mich. Und dieses Ziel, das ich hatte, das war einfach diese Motivation von meinem Vater, das an mich war und hat mir diesem Selbstvertrauen an mich gegeben, dass ja, Zainab, du kannst das machen.
Schön.
Ja, das berührt mich total, ja.
Ja.
Und mein Vater immer wollte das Beste für mich. nicht so, dass ja, es ist genug für dich, dass du kannst etwas lesen oder schreiben. Jetzt du musst einfach verheiraten, weil der andere Vater, manche, nicht, ich sage nicht, dass alle, aber manche in meinem Heimatland war so, dass wenn eine Frau oder ein Mensch kann lesen oder schreiben, sagen, dass es ist genug, jetzt du musst verheiraten und Kinder bringen und bleiben zu Hause. Aber mein Vater war dagegen.
Okay, Jenny, Zeit für die nächste Frage.
Mhm. Ja, du hast es schon wieder total gut übergeleitet. Du machst es fantastisch sein. Du bist eine tolle Interviewpartnerin. Weil wir wollten dich nämlich auch fragen, wenn du Väter aus deinem Heimatland, aber auch hier in Deutschland erlebst, was beobachtest du, was dich ärgert, aber auch was Gutes, aber was du sagst, soll sich verändern. Da hast du jetzt ja gerade schon einiges erzählt, aber du kannst da gerne weiter anknüpfen.
Hier sehe ich so viele, dass diese Junge und Menschen haben so viel Unterstützung von ihrem Vater und auch von der Stadt. Und hier diese Eltern hoch gar nicht an Gesellschaft, das was die Gesellschaft sagen über eure Kinder. Und die lassen einfach die Kinder das, was die wollen, einfach machen. Und hier der Vater oder Mutter gibt diesem Selbstvertrauen an Kinder, dass die können selbst entscheiden über eure Traume, Arbeit und Job oder weiter an eurem Leben. Und die schlimme Sache war, ich denke so, dass in meinem Heimatland der Vater oder Mutter entscheidet sich, dass, was die Kinder wollen in Zukunft sein. Mhm. Und es ist nicht so, dass diese Kinder selbst entscheiden, dass, was ich will in Zukunft zu sein. Und hier sehe ich, dass gegen meinem Heimatland die Vater geben mehrere Aufmerksamkeit an eure Tochter als Junge, sehe ich so. Vielleicht ist es meiner Meinung nach, dass ich hatte so viele gesehen in meinem Heimatland, dass die Frauen hat ein weniger Recht. Und ich sehe so, dass ja, nein, hier gibt es mehrere Recht. Aber ich sehe, dass hier gibt so, dass die Kinder einfach lassen. Aber ich denke, vielleicht ist es auch so, dass hier haben die Eltern oder Vater ein bisschen mehrere Unterstützung von Stadt auch so, weil in meinem Heimatland der Vater ist verantwortlich für alles einfach. Für Miete, für Lebensmittel, für alle Kosten, die ein Kind braucht von der Schule. Und er muss ganzen Tag einfach arbeiten und diesem ganzen Essen mitbringen zu Hause. Und deswegen haben weniger Zeit an Kinder zu fragen, dass, was hast du heute in die Schule gelernt, was ist deine Hausaufgaben oder so. Aber hier sehe ich, dass die Kinder haben mehrere Aufmerksamkeit von eurem Vater. Vater kann einfach im Büro sagen, dass ja, heute meine Kinder hat einen Elterntermin, muss ich dort gehen und dann der Chef oder Chefin sagen, dass okay. Okay, dein Kind ist wichtig, du musst sorgen. Aber dort, die Vater sind einfach, weiß gar nicht über Schule. Ein Dorf oder so, Vater weiß gar nicht, dass in welchem Klasse sind meine Kinder.
Okay.
Es ist so, aber hier von jedem Sache, die sind einfach bewusst, dass was die Kinder machen. Was soll ich die, bei welchem Bereich soll ich unterstützen dem?
Ja, dann kommen wir jetzt zu der Frage, was wünschst du dir von einem Mann, der heutzutage Vater wird? Vielleicht auch, wenn du daran denkst, ob du mal selber Kinder haben möchtest oder auch nicht. Aber was für einen Vater wünschst du dir generell und wie sollte ein Vater sein?
Mhm. Vielleicht jede Frau hat einzigen Wunsch, aber mein Wunsch an meinen zukünftigen Mann, vielleicht von meinen Kindern, ist, dass einfach so mehr Zeit geben an meine Kinder. Aufpassen auf die, dass wo gehen die einfach, was macht die und ein bisschen mehr Zeit von meinen Kindern geben und einfach wie ein Freund an meinem Kinder sein. Dass meine Kinder, wenn ich spreche mit meinem zukünftigen Mann zum Beispiel, fühlen, dass ja, ich spreche mit meinem Freund, nicht dass meinem Vater. Weil ich finde, dass wenn die Vater sein wie ein Freund an eurem Kinder, denn die Kinder fühlen sich auch einfach wohl, dass sie sprechen über alles, Probleme, Stress, Schule, Freunde oder Freundin und jede Sache, dass die haben in eurem Leben.
Ja, also du hast jetzt auch noch mal die Gelegenheit für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. So, was ist deine Botschaft nach draußen für all die, die Väter sind oder Väter werden können? Vielleicht auch mit dem Blick, was dein Vater ja bei dir alles richtig gemacht hat. Was wäre deine Botschaft für die Väter und potenziellen Väter da draußen?
Ich würde sagen, dass wie mein Vater, lassen einfach eurem Kinder, was die wollen. Und einfach geben diesem Unterstützung und eurem Support an eurem Kinder. Und geben diesem Selbstvertrauen an eurem Kinder, dass ja, die können das machen. Nicht so, dass ja alles einfach geben an eurem Kinder, dass die können selbst das nichts machen, sondern so, dass lassen, dass die selbst machen. Und wenn etwas gibt, Schwierigkeit, dass die können gar nichts machen, in diesem Bereich vielleicht einfach unterstützen. Aber lassen das, ob die machen das schlecht oder gut, trotzdem geben diesem Selbstvertrauen, sagen das ja sehr gut gemacht, damit das nächste Mal diesem Kinder sehr gut machen. Und auch wollte ich sagen, dass Name ihrem Kinder, Tochter oder so, muss ich sagen, dass einfach bedanken sagen. Das danke, dass ihr seid in unserem Leben. Weil ich denke, dass ohne unseren Vater können wir nichts machen. Weil es ist immer so, dass ich fühle, dass wenn ein Kind hat Probleme und die erste Person, das kommt im Kopf, dass wer kann mir helfen, ist immer Eltern, nicht andere Leute. Und ich bitte für euch einfach, dass immer gesund bleiben, weil wir brauchen dich.
Oh, danke schön, Zeynep. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Geschichte geteilt hast, weil ich weiß, wie wichtig dein Vater in deinem Leben war und welche Bedeutung er hat und dass er dir dieses Vertrauen gegeben hat, dass du was im Leben erreichen kannst. Und ich glaube, dass das wirklich was Besonderes ist, wenn jemand den Mut hat, es anders zu machen, als was die Gesellschaft drumherum erwartet. Und das ist also, glaube ich, auch dann ganz besonders. Und dann hat dieser Mensch auch einen besonderen Platz im Herzen. Zeynep, ich freue mich, dass du dabei warst und ich habe mal wieder das Gefühl, wir haben genau die richtige Frau interviewt.
Ja,
Danke,
absolut.
das freut mich.
Ja, danke dir, Seine. Es war ein wirklich schönes Interview.
Danke, danke, Ralf.
Vielleicht enden wir die Folge mit so ein paar interessanten Sidefacts, die uns, als wir da die Themen im Team gesammelt haben, einfach auch aufgefallen sind. Ist euch mal aufgefallen, dass wir im Deutschen vom Vaterland sprechen, aber nicht vom Mutterland? Wir haben jetzt auch eine Amerikanerin in unserem Team, die hat uns gesagt, ja, aber im Englischen gibt es schon Motherland, aber das hat schon eine andere Bedeutung. Ja, oder auch Vaterstaat und so. Ist ja sehr interessant. Jenny, woher kommt das eigentlich und was steht dann eigentlich hinter diesen Begrifflichkeiten?
Ja, also wir haben eben im Englischen sowohl Fatherland als auch Motherland, also das Vater- und auch das Mutterland, mit verschiedenen Konnotationen aber. Und da haben wir das Fatherland, das Vaterland, das sich also auf den Land, also auf das Land mit dem Ursprung und der Abstammung, also ja, welche Traditionen sind da, die Ordnung und auch eben nochmal zusammen mit diesem patriotischen, ja, wer hat da die Autorität, wie ist dieses Land auch? Und bei dem Motherland bezieht es sich oft eher die Gefühle, die man zu dem Land hat. Also fühle ich mich da beheimatet, fühle ich mich da zu Hause, wo bin ich zugehörig auch?
Ja, ich finde es interessant, dass in diesen Begrifflichkeiten, dass da so viel auch drinsteckt, so, was haben wir so für Verständnis von Vater und Mutter, ne? Also so Vater, so die Autorität, das System, der Versorger, der Kampf, ne, Verteidigung nach außen und Mutter, so ein Begriff von Fürsorge, emotionale Gebundenheit und ähnliches, dass das auch damit zusammenhängt. Und wenn du denkst, Vaterstaat, ne, denke ich mir so, ja, das ist der, der dir das Geld gibt, ne? Also so auch diese Verengung des Begriffs. Und das finde ich, glaube ich, macht es einfach auch für Väter heute, glaube ich, auch nicht so leicht, ne? Also so, dass du ja eigentlich auch so emotional und gefühlsmäßig Vater sein willst und gleichzeitig hast du so diese ganz stark wirkenden traditionellen Muster von Vater sein, die einen dann doch auch, glaube ich, irgendwo prägen. Und interessant finde ich ja auch, wie unterschiedlich jetzt zum Beispiel in Deutschland Muttertag und Vatertag gefeiert wird. Also Muttertag kann ich euch sagen, ich bin ja Mutter, ne? Das war ja klassischerweise, die Kinder und der Vater bereiten das Frühstück vor und verwöhnen dich ein bisschen an dem Tag, dass du mal einen Tag lang nicht putzen und für alles sorgen musst. Das ist so klassisch Muttertag. Und wie wird Vatertag sehr häufig gefeiert?
Ja, Mitch, ne, wenn ich mir das so vorstelle, da war das nicht immer Väter, es waren manchmal auch einfach nur Männer, mit Bollerwagen und Bier und vielleicht noch Musik und ein paar Spielen und da waren dann die Männer unter sich. So, ja. So habe ich das so gesehen oder auch gehört.
Ja, nee, also es ist wirklich so, klassischerweise, ich wohne ja hier noch auf dem Dorf, ne, es ist so wirklich so, ne, Bollerwagen voller Bier. Und die Männer, die dann in den Wald gehen, irgendwo hinwandern und sich dazu saufen. Also das ist so das Bild von Vater da. Aber auch wieder weg von der Familie, ne? Schon interessant.
Ja, aber auch spannend, wenn man sich jetzt hier anguckt. Wir haben mal rausgesucht in den USA, das ist der dritte Sonntag im Juni. Da ist es dann der Vatertag und da werden die Väter beschenkt. Und in Italien, Portugal und Spanien, das ist so nach römisch-katholischer Tradition, da wird der Tag mit der Familie gebracht. Da wird gegessen, selbstgebastelte Geschenke für den Vater und es ist ein Familientag. Also weiß nicht, was da mit uns und dem Bier und dem Bollerwagen passiert ist.
Ja, keine Ahnung, aber irgendwie Vatertag ist bei mir gedanklich verankert, die saugen sich zu.
Für mich auch. Also,
ja, also ich denke mal, das war jetzt eine Folge, wo wir uns einfach auch gedacht haben, so als Töchter, was bedeuten denn unsere Väter für uns und welche Rolle nehmen sie in unserem Leben ein und wie haben sie uns geprägt und wie ist es jetzt für einfach junge Männer, die Väter werden? Also welche Art von Vater will ich sein und ja, inwieweit ist unsere Gesellschaft ja auch vielfältiger geworden? Und ja, und ich glaube, was schon schön ist, du hast ja am Anfang diese 5 Vätermodelle da aufgezählt. Ja, dass du auch vielfältiger sein kannst. Also es gibt nicht mehr das eine Bild, so hat ein Vater zu sein. Und ja, also das, was ich euch da draußen ins Hirn tackern möchte, ist: Ich glaube, was wichtig ist, ob ihr jetzt nun der biologische oder einfach der juristische oder der reale Vater im Leben eurer Kinder seid, ich glaube, was wichtig ist, für eure Kinder da zu sein, sie zu stärken, Selbstbewusstsein zu vermitteln und einfach geliebt zu werden und einfach, ja, der sichere Hafen zu sein, dass du weißt, also ich kann darauf vertrauen und ich glaube, dass es halt wichtig ist, ja, dass ihr euch die Zeit für eure Kinder nehmt und da auch wirklich einen Teil mit begleitet und dabei seid und aktiv daran gestalten seid. Weil das finde ich eigentlich das Wunderschöne von diesem Elternzeitmodell. Es hat sich gezeigt, dass Väter, die sich die Elternzeit genommen haben, eine sehr viel engere Bindung zu ihren Kindern haben als Väter, die das nicht gemacht haben. Und dass sie das extrem wertschätzen, einfach so eine engere emotionale Bindung zu ihren Kindern zu haben. Und ja, das wünsche ich allen Vätern da draußen, eine gute und schöne Beziehung zu euren Kindern zu haben.
Ja, worüber ich mir so Gedanken gemacht habe, ist eben auch, ne, was bedeutet das, heutzutage Eltern zu werden und auch Väter zu werden? Und natürlich wünsche ich mir, dass Menschen, die gerne eine Familie gründen wollen, eben dann nicht davor zurückschrecken an diesen Herausforderungen und an diesen diversen Bildern, wie es sein könnte, sollte, müsste, sondern wirklich eben sagen, ne, was ist mir wichtig? Und man sieht ja, vielen Männern ist eigentlich wichtig, viel Zeit mit ihren Kindern verbringen zu können und dazu schauen, wie mache ich das und dass wir uns da gegenseitig drin unterstützen. Ich glaube, manchmal sind es auch wir mit, die dann glauben, ne, wenn man als Frau einen Haushalt führt, da, oh, ich mache das aber besser und ich kann das aber besser und ich weiß aber, wie es läuft. Und da auch gemeinsam dafür zu sorgen, dass eben alle da auch mitarbeiten können und Natürlich würde ich mir wünschen, dass viele Familien genau sowas erleben mit Vätern, die tatsächlich dann auch vielleicht mehr Elternzeit übernehmen.
Weil, wie die Fakten zeigen, da wo eine gute Väter-Kind-Beziehung ist, wachsen Kinder einfach emotional gefestigter aus und können einfach besser mit der Zukunft umgehen. Und das wäre doch jedem Kind wünschenswert.
Absolut. Challenge, 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 Challenge.
Jo, und das wären wir jetzt auch schon bei unseren Challenges angelangt. Jenny, was ist denn unsere erste Challenge dieses Mal?
Ja, die erste, das war eine, die wir auch uns selber hier stellen durften, mal das eigene Rollenbild zu hinterfragen. Also denkt mal drüber nach, was macht für euch einen guten Vater aus? Ja, was bedeutet das in euren Augen, Vater zu sein?
Ja, und dann trefft euch mal mit euren Kumpels oder den Männern in eurer Umgebung und fragt mal im eigenen Kreis nach, ob sie denn Väter werden wollen und wenn ja, was so ihre Idealvorstellung von sich selber als Vater ist. Also so, wie würden sie gerne als Väter sein? Also was wäre ihnen da wichtig? Also dass ihr da einfach mal drüber redet, weil ich glaube, so Gespräche führt man in der Regel nicht. Und es wäre sicher mal spannend, sich darüber zu unterhalten.
Und auch spannend wäre es natürlich mal mit dem eigenen Vater zu sprechen. Also wie sieht euer Vater sich als Vater? Und vielleicht mal die Frage zu stellen an euren Vater, was würde der heute anders machen oder wie sein Vater war und was ihm wichtig war an seiner Vaterrolle. Ich glaube, das wird auch mal ein interessantes Gespräch eröffnen und bestimmt ja auch einen ganz viel näher bringen.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch einfach alleine, so wie war mein Großvater als Vater? Ist ja auch eine spannende Frage. Oder vielleicht auch mal mit dem Großvater reden. Wie war dein Vater? Und dann seht ihr, womit wir angefangen haben, nämlich wie sich das Verständnis von Vaterschaft einfach auch im Laufe der Zeit wandelt und verändert. Und also das ist sicher eine ganz spannende Geschichte und wir wünschen euch einfach unglaublich viel spannende Gespräche. Damit sind wir jetzt auch schon am Ende unserer Folge. Jenny, was ist denn nächstes Mal dran?
Nächstes Mal widmen wir uns dem Thema Slow Fashion, dem Gegenstück zur Fast Fashion, also es geht mal um Nachhaltigkeit und was das so mit unserer Kleidung eigentlich zu tun hat. Ja, wie immer findet ihr alle unsere Infos zum Nachschlagen in den Shownotes. Da könnt ihr nachschauen, auch andere Infos über unseren Podcast, auch über unsere GästInnen und was wir noch alles so machen, findet ihr auf der Webseite, die wir haben. Das ist www.futter-fürs-hirn.de und fürs wird mit UE geschrieben. Und natürlich freuen wir uns auch über Austausch mit euch. Also falls ihr Feedback habt, Fragen, wie die Challenges euch gefallen haben, was dabei rauskam, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an wakeup@gemeinsam-in-europa.de, aber natürlich auch auf Instagram.
Damit sind wir wirklich jetzt am Ende unserer Folge.
Und es bleibt uns nichts weiter zu sagen, außer Tschüss.
Und bleibt wach.